Ich kannte dieses Lied noch nicht, aber es ist offensichtlich, dass es nach dem Jahre 1948 gedichtet sein muss, weil es hier auch um den Staat Israel offenbar geht. Interessant, dass das so in einem Lied verarbeitet wurde, kannte ich noch nicht. Da ist ja auch so der Ablauf der Zeit deutlich gemacht nach dem Plan Gottes in diesem Lied. Darum geht es auch in dem Text, den ich heute der Ansprache der Bibelarbeit voranstellen möchte, um die Zeit, allerdings nicht um den ganzen Ablauf der Zeit, sondern um einen ganz konkreten Zeitpunkt. Sie kennen alle dieses Wort: als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es geht natürlich um Weihnachten und dieses Wort wird gerne in der Adventszeit und Weihnachtszeit zitiert. Wir besinnen uns darauf, dass das eben die besondere Zeit war, als Gott seinen Sohn gesandt hat. Aber mit diesem Gedanken, als die Zeit erfüllt war, mit diesem Gedanken an eine erfüllte Zeit, an einen bestimmten Zeitpunkt, an dem Gott handelt, an dem alles das erfüllt ist, was vorher darauf hinzugesteuert ist, dieser Gedanke bezieht sich natürlich nicht nur auf Weihnachten und wir können sehr viele Dinge daraus lernen und sehr viele Verbindungen zu anderen Stellen der Bibel da knüpfen. Ich lese vielleicht mal den ganzen Text, damit wir den Zusammenhang richtig verstehen. Das steht in Galater 4, Vers 4, wenn Sie es mitlesen möchten. Aber ich fange mal in Vers 1 an, Galater 4. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Was heißt das, als die Zeit erfüllt war? Erfüllte Zeit, wir kennen ja wahrscheinlich alle, auch wenn wir nicht Griechisch gelernt haben. Ich habe mal so ein klein bisschen früher Griechisch gelernt, aber alles wird inzwischen vergessen. Aber ich glaube, das gehört zur christlichen Allgemeinbildung, dass wir wissen, es gibt in der griechischen Sprache diese Unterscheidung zwischen Chronos und Kairos. Also Chronos ist der zeitliche Ablauf, so wie wir ihn auch eben kennen, vom Gestern zum Morgen hin. Und der Kairos ist der ganz bestimmte Zeitpunkt. Also die Griechen denken da schon ein bisschen präziser. In der Sprache drückt sich ja auch das Denken der Menschen oft aus. Denken da ein bisschen präziser über die Zeit, als wir das im Allgemeinen tun. Das ist aber nicht der alleinige Unterschied. Wenn Jesus davon spricht, von einem Zeitpunkt, einem richtigen Zeitpunkt, ist es noch mehr als nur ein geeigneter Zeitpunkt. Das kennen wir ja in unserer Sprache, in unserer Denkwelt auch. Ein gutes Timing, sagt man heute auf Neudeutsch, also dass nicht alles zu jeder Zeit gemacht werden kann, sondern es müssen die Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss ein richtiger Zeitpunkt erst eingetreten sein, dann können wir so und so handeln. Das kennen wir natürlich auch. Just in time ist so ein beliebtes Sprichwort auch heute, also genau zum richtigen Zeitpunkt bringen die Lieferanten mit ihren LKWs zu ihrer Fabrik etwas hin und so. Das kennen wir also auch, aber bei Jesus ist das noch etwas anderes, da ist es noch mehr, nämlich ein Zeitpunkt, den Gott gesetzt hat. Eine Anweisung Gottes. Wir kennen zum Beispiel diese Geschichte, steht in Johannes 7, wo die leiblichen Brüder Jesu ihn einmal ermahnt haben, er möchte doch nun auftreten, jetzt sei doch eine günstige Gelegenheit dazu. Jetzt war das Laubhüttenfest, da waren also viele Leute zusammen und jetzt könnte doch Jesus nun mal, wo er schon bewiesen hat, dass er Wunder tun kann, dass er Kranke gesund machen kann und Blinde sehend und so weiter, jetzt könnte er doch mal auftreten, wo so viele Leute da zugucken. Da könnte er Ehre einlegen und auf sie, die Brüder, würde dann sicher ein bisschen was von diesem Glanz mit abfallen. Also nun tritt doch mal auf und mach was. Und darauf sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle Wege. Eure Zeit ist alle Wege, also jederzeit könnt ihr handeln. Die Brüder Jesu haben natürlich auch darüber nachgedacht, was der günstige Zeitpunkt ist. Das war ja das Laubhüttenfest. Es war also was los. Das war eigentlich nach ihrer Schau ein günstiger Zeitpunkt. Aber nicht nach der Sicht Jesu war es ein günstiger Zeitpunkt. Seine Zeit ist eben nicht alle Wege. Seine Zeit ist nicht immer und überall, wenn sich's gerade so ergibt, sondern er wartet auf das Signal von Gott. Meine Zeit ist noch nicht da. Er wird auftreten, er wird in die Öffentlichkeit treten, er wird deutlich machen allen, was er kann und dass er der Messias ist, was ja durch seine Wunde unterstrichen werden soll. Aber noch nicht jetzt. Meine Zeit ist noch nicht da. Ehe wir noch über dieses Thema der Zeit und des richtigen Zeitpunkts ein bisschen ausführlicher nachdenken, möchte ich mal noch ein bisschen mehr zu diesem Zusammenhang sagen, weil das so, wenn man es gerade mal so schnell durchliest, ein bisschen schwer zu verstehen ist. Mit dem Kind und dem Knecht, was ist das? Was ist damit gemeint? Wir wissen nicht so viel von der bäuerlichen Lebensweise damals, für die das gedacht war. Darum denke ich, man kann sich das vielleicht ein bisschen deutlich machen an dem Beispiel von den Prinzen, von den Nachkommen eines Königs oder dem Kronprinzen sogar. So ähnlich ist das eben hier gemeint. Also der Kronprinz ist noch ein Kind und er wird von Pädagogen und von Ammen und solchen Leuten erzogen. Das weiß man ja, also die Väter und Mütter von den Prinzen haben die kaum gesehen und so. Bloß bei besonderen Festtagen waren die festlich gekleidet, traten sie mal rein, dann waren sie wieder weg. Also die waren unter der Vormundschaft von irgendwelchen Erziehern. Und die Erzieher haben diesen Prinzen natürlich, besonders den Kronprinzen natürlich, als ganz wichtige Persönlichkeit anerkannt. Sie haben vor ihm eine Verbeugung gemacht, was manchmal ein bisschen lächerlich aussah, wenn so ein würdiger Herr, ein Pädagoge, hochgebildet vor so einem Knäblein, da eine Verbeugung macht und mit Hoheit anspricht und so. Es war ganz klar, das ist der künftige König, den muss man sehr ehren. Trotzdem blieb dem Knäblein nichts anderes übrig, als das zu tun, was der Erzieher sagte. Wenn der sagt, jetzt wird hingesetzt und französische Vokabeln gepaukt, dann musste der Knabe das machen. Also, diese merkwürdige Spannung, einerseits der künftige König, der hoch geehrt wird, mit Hoheit oder Majestät oder ich weiß nicht, nee, Majestät glaube ich nicht, Hoheit angesprochen wird oder durchlaucht oder irgend sowas, geehrt wird, groß geehrt wird, vor dem man sich verbeugt. Andererseits, er muss noch gehorchen. Er muss jetzt erstmal noch lernen. Er ist noch nicht so weit. Dieses Bild steht dahinter, wenn er hier von dem Kind und dem Knecht spricht. Die Kinder, die Erben, die künftigen Erben müssen genauso wie die Knechte auf den Acker und arbeiten und schuften. Und trotzdem sind sie schon die Erben. Das steht schon fest, dass sie einmal die Herren sind. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dann werden sie die Herren sein. Dann wird das offensichtlich sein, dann sind sie nicht mehr unter dem Befehl anderer. Dann müssen sie nicht mehr gehorchen, sondern sie geben selbst die Befehle. Dann sind sie frei. Dieses Bild aus der Welt damals und für uns ist es ja heute auch eine Welt, damals, wenn wir von Königen und Prinzen sprechen, gibt es ja nicht mehr so richtig, also gibt es schon noch, aber wir haben nichts mehr zu sagen. Dieses Bild gebraucht also Paulus, um deutlich zu machen, so ist es bei uns, wir sind unter der Knechtschaft, wir haben noch dem Gesetz zu gehorchen, dieses Gesetz, das eine Hilfskonstruktion Gottes ist, damit es auf der Erde richtig läuft. Unter dieser Knechtschaft stehen wir noch, aber eigentlich sind wir schon Kinder Gottes. Wir sind es schon. Nur wir müssen noch gehorchen. Wir sind noch nicht frei. Wir sind unter dieser Knechtschaft. Wenn aber die Zeit gekommen ist, also in dem Bild gesprochen, wenn der Knabe alt genug ist, wenn er dann als Erwachsener gilt, wenn er aufgenommen wird in die Riege derer, die was zu sagen haben, wenn er selber befehlen darf, dann ist er frei von dieser Knechtschaft. Dann hat er selber was zu sagen. Und so sagt er, geht es geistlich gesehen mit uns auch. Wir sind zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Jesus von dieser Knechtschaft freigemacht. Nur der Unterschied ist, und hier hinkt das Bild, jedes Bild hinkt natürlich irgendwo, das wissen wir. Man kann bei allen Gleichnissen, allen Bildern, auch denen aus der Bibel, nicht alle Punkte einzeln in die Realität übertragen. Hier hört das Bild eben auf. Der Zeitpunkt, wo wir aus der Knechtschaft des Gesetzes befreit werden, hängt nicht mit unserem Alter zusammen. Nicht, dass die Kinder unter der Knechtschaft sind und wenn wir erwachsen sind, sind wir frei. So eben nicht, sondern der Zeitpunkt, wo wir von der Knechtschaft frei werden, ist ein anderer. Der wird bestimmt durch das Kommen Jesu. als die Zeit erfüllt war, als es soweit war, ist Jesus gekommen und hat uns frei gemacht. Das ist der richtige Zeitpunkt. Er selbst wurde unter das Gesetz getan. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in diese Knechtschaft hinein, in diese Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt hinein. Also der heilige Gott, der selber ja Gott war, Jesus, kommt plötzlich geboren von einer Frau, damit ist deutlich gemacht, also wirklich Mensch, ganz unter uns und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Nun sind wir frei, nun werden wir Kinder Gottes, durch ihn. Diese Sache mit der Zeit, die erfüllt ist, zu diesem Zeitpunkt sendet also Gott seinen Sohn auf die Erde. Diese Sache mit der Zeit hat mich sehr viel beschäftigt und ich möchte darüber mit Ihnen gemeinsam noch ein bisschen nachdenken. Ich hatte einen geistlichen Lehrer, der mir sehr viel bedeutet hat, vielleicht ist der Name Ihnen bekannt, Erich Schnebel, der war Pfarrer in unserer Gemeinde. Er hat, ja, Sie kennen ihn auch, freut mich. Er hat verschiedene Bücher auch geschrieben, ein Buch unter anderem Christus im Römerreich, das habe ich mehrmals gelesen, das hat mich sehr fasziniert. Und da legt er das dar, rein geschichtlich auch, natürlich viele andere Aspekte gehören dazu, aber da ist mir das mal so deutlich geworden, wie auch in äußeren Verhältnissen die Zeit erfüllt war, und davon möchte ich zunächst mal einiges sagen und dann mehr von den inneren Dingen, wie auch in äußerer Hinsicht die Zeit erfüllt war, als Jesus kam. Vorher war die Welt im Mittelmeerraum und den umliegenden Gebieten natürlich sehr zersplittert. Es gab ganz unterschiedliche Kulturen und sehr viele Völker und einzelne Regentschaften. Jetzt war ein Zeitpunkt gekommen, wo, also nicht jetzt Stunden auf Stunden oder Tage gesehen, aber in dieser Zeitepoche, wo sich das änderte und wo dadurch das Evangelium ganz anders ausgebreitet werden konnte. Es gab plötzlich eine einheitliche Kultur, der sogenannte Hellenismus, also die griechische Welt. Die Griechen hatten ja ihre Gedankengut schon vorher verbreitet, im ganzen Raum um das Mittelmeer herum und durch Alexander war es dann sogar bis weit nach Osten hinein vorgedrungen. Also der Hellenismus war überall verbreitet, die griechische Sprache wurde fast überall verstanden. Nun kam dann im Römerreich noch die lateinische Sprache dazu, aber die griechische Sprache war noch mehr das verbindende Element, die griechische Kultur. Dann die politische Einheit. Rom hatte alles unterworfen. Wir sehen es natürlich sehr negativ und es ist sicher auch negativ zu sehen, diese sogenannte Pax Romana, also der römische Friede. Es war natürlich nur darum Friede, weil jeder, der dagegen war, sofort unterdrückt wurde. Also so Friede im Vollsinn, wie wir das heute verstehen, war es natürlich nicht. Aber es hatte auch trotzdem gewisse Vorteile. Es gab ein einheitliches Rechtssystem. Es war alles organisiert, das ganze Staatswesen. Der Verkehr war sehr viel besser möglich als vorher. Es gab die Straßen, die von den Römern überall gebaut wurden. Natürlich zu militärischen Zwecken, ist ganz klar. Aber die Zivilisten durften die Straßen natürlich mitbenutzen. Mussten nur eben zur Seite geben, wenn gerade eine Kohorte anmarschiert kam. Und daher konnten sie weiter auf der Straße gehen. Der Schiffsverkehr, ich sprach mal mit einem Historiker, der das mal erklärt hat, dass der Schiffsverkehr, wenn günstiger Wind war, kaum länger gedauert hat, etwa von Alexandria in Ägypten nach Rom, kaum länger gedauert hat als heute. Also es war in wenigen Tagen, 2-3 Tagen, konnte Post von Palästina etwa ins Römische Reich kommen. Es waren plötzlich ganz andere Verhältnisse als noch vor wenigen, sagen wir mal, Jahrzehnten oder zumindest Jahrhunderten. Das Evangelium konnte überall verbreitet werden. Dazu kam eine gewisse Verunsicherung in den heidnischen Religionen. Es gab ja vorher ganz unterschiedliche, gab es auch zu dem Zeitpunkt noch unterschiedliche Religionen. Etwa jedes Volk, also die Römer oder die Etrusker oder die Griechen oder die Ägypter oder wer auch immer, jedes kleine asiatische Volk und so, alle hatten sie ihre eigenen Religionen. Aber durch die Verbindung, die nun plötzlich da war, dadurch, dass man die anderen Kulturen kennenlernte, lernte man auch die anderen Religionen kennen. Und wenn man plötzlich sieht, ein anderer glaubt etwas völlig anderes als ich, Da ist ja ganz selbstverständlich, dass man als denkender Mensch plötzlich zu der Frage kommt, ja, was stimmt denn nun, dessen Glaube oder mein Glaube? Und so trat eine gewisse Verunsicherung ein und mancher reagierte auf diese Verunsicherung so, dass er sagte, ja, das ist übrigens eine Erscheinung, die wir heute auch oft beobachten, wenn wir die vielen fremden Religionen kennen, naja, da wird wohl an jedem was dran sein. Hm? Also vielleicht haben die ein bisschen recht und wir ein bisschen recht und irgend so ein Mittelding und es ist ja irgendwie nur ein Gott und so, so sagt man ja heute gerne, irgendwie glauben wir alle an den einen Gott, der eine sieht es ein bisschen so, der andere ein bisschen anders, was natürlich totaler Unsinn ist, zumindest von unserer Sicht, von der Bibel her betrachtet, weil Gott für sich allein Anspruch erhebt. Aber diese Verunsicherung, diese Begegnung mit anderen Religionen bedeutete natürlich auch, dass man nicht mehr so fest auf seinem Boden stand. Also man war offen dafür, was gibt es denn nun wirklich an Wahrheit? Kann es sein, wenn der das sagt und der sagt jenes und der sagt noch was anderes, kann es sein, dass vielleicht keiner recht hat? Kann doch nicht alles stimmen. Damit hängt es auch sicher zusammen, dass etwa die Griechen diesen Altar für den unbekannten Gott errichtet hatten. Sie kennen das aus der Apostelgeschichte, wo Paulus in seiner Predigt war, auch am vergangenen Sonntag im Gottesdienst davon die Rede, von dem unbekannten Gott. Also die waren schon entweder der Meinung, also es ist schon schwierig, die hatten diesen Gott, dann gab es den Jupiter und den Hermes und was weiß ich alles, die Athene und so. Und ja, kann ja sein, dass wir einen vergessen haben oder dass wir nicht so richtig wissen und der Gott wäre dann beleidigt und so. Sicherheitshalber wollen wir noch einen Altar für einen unbekannten Gott hinstellen, damit er auch versorgt ist und so. Und da knüpft Paulus an und sagt, ihr merkt schon, dass ihr unsicher seid. Ihr merkt schon, das kann alles nicht stimmen. Da gibt es wirklich etwas, was mehr ist als das. Und in diese Unsicherheit hinein konnte das Evangelium dringen. Natürlich gab es sehr viel mehr Leute, die an ihren alten Religionen festhielten, als jene, die nun diesen neuen Glauben angenommen haben. Aber trotzdem war diese Begegnung der vielen Religionen, die damit eine Verunsicherung hervorrief, eine gute Voraussetzung, das Evangelium zu verbreiten. Also auch das, äußere Verhältnisse, günstige Zeit. Die Zeit war erfüllt für das Evangelium. Da ist mir noch was anderes wichtig. Wir denken ja auch in diesen Tagen besonders über die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland nach, Matthäus 2. Man weiß ja nicht so ganz genau, was das war, dieser Stern, den sie da gesehen haben. Früher hat man immer gemeint, das wäre ein Komet, deswegen sieht man heute noch so diese Darstellung mit einem Stern, mit einem Schweif. Dann gab es die Theorie, die vielleicht von den meisten heute auch noch vertreten wird, dass das eine Konjunktion, also eine besondere Zusammenstellung von zwei Planeten war, Jupiter und Saturn wahrscheinlich, und dass der eine mehr auf das Volk Israel, der andere auf den Königssohn hinwies und dass deswegen sie zu der Überzeugung kam, dass in Israel ein König geboren sein müsse. Das ist eine Idee, die schon von Kepler meines Wissens gekommen ist, also schon sehr alt ist, von der beginnenden Astronomie her. Es gibt auch einige Hinweise, die das unterstreichen, zum Beispiel kann man ja heute genau errechnen, wie das früher war mit den Planetenbahnen und kann dann sagen, also das war wirklich so, dass die zusammenstanden, dann gingen sie ein Stück auseinander aus irdischer Sicht und dann kamen sie wieder zusammen. Man könnte sich also vorstellen, dass dieses erste Zusammentreffen die Weisen aus dem Morgenland zum Aufbruch ermuntert hat und dann sind sie losgezogen, dann waren sie in Israel und da waren die Planeten wieder auseinander und dann wussten sie nicht mehr, was nun gilt und deswegen mussten sie zum Königshof gehen und Herodes fragen, ist bei euch nicht vielleicht ein neugeborener König da? Und dann schickt er sie nach Bethlehem, der Herodes, und dann kommt diese Zusammenstellung wieder und dann sehen sie den Stern. Also man weiß nicht, ob das so ist. Es gibt auch, ich habe neulich gelesen von einem gläubigen Astronomen aus Österreich, der meint, es müsste eine Supernova, also die Explosion eines Sterns gewesen sein, weiß man alles nicht. Aber ist ja auch nicht so wichtig, was es wirklich war. Wichtig scheint mir zu sein, dass selbst die Sternenwelt, also das riesige Universum, auf das wir Menschen ja nun wahrhaftig keinen Einfluss haben, hinweist auf diesen besonderen Zeitpunkt. Selbst hier ist die Zeit erfüllt. Alles, was in dieser Welt geschieht, was auf dieser Erde geschieht, an äußeren Entwicklungen, auch an geistlichen Entwicklungen, auf die komme ich gleich noch, und selbst das, was im Universum geschieht, alles das läuft auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt hin. Gott hat das so geplant. dieser Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, wo er selbst auf diese Erde kommt. Ja, von den heilsgeschichtlichen Voraussetzungen möchte ich noch etwas sagen. Angenommen, Sie werden gefragt, können Sie mal in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen, was Jesus gepredigt hat. Könnten Sie das? Wissen Sie, was Sie da sagen sollen? Es ist nicht ganz einfach. Aber als grobe Zusammenfassung haben wir tatsächlich ein Wort aus der Bibel. Markus schreibt uns das in seinem Evangelium ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Das ist die Zusammenfassung. Natürlich hat Jesus sehr viel mehr gesagt, aber Markus schreibt ja sehr kurz, Sie wissen ja alle, das ist das kürzeste Evangelium und er will das nicht zu sehr ausbreiten. Darum eine ganz kurze Zusammenfassung, was Jesus so gesagt hat in seiner Predigt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das scheint uns ein bisschen wenig, wenn wir die ganze Heilsgeschichte kennen und es ist ja tatsächlich auch mehr geschehen nachher. Jesus hat mehr zu sagen oder wir haben über Jesus auch mehr zu sagen. Er ist ja nachher gekreuzigt und gestorben und auferstanden. Davon steht da nichts drin. Aber wir sind dankbar, dass das alles noch geschehen ist und dass Gott durch seinen Geist andere, Paulus und die anderen Schreiber der Bibel, Johannes natürlich auch, Petrus und so weiter, bevollmächtigt hat, uns das zu deuten und das, was dann noch geschehen ist, uns zu erklären, dass wir es verstehen können. Aber zu diesem Zeitpunkt war das ja noch nicht geschehen. Zu diesem Zeitpunkt war Jesus noch nicht gestorben und auferstanden. Zu diesem Zeitpunkt stand das Reich Gottes, der Anbruch des Reiches Gottes noch bevor. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist nahe. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt bricht es an. Das ist der Kern der Aussage. Wenn wir mal überlegen, was das heilsgeschichtlich bedeutet, scheinen mir zwei Linien wichtig, von denen wir den Eindruck haben können, zunächst mal, sie widersprechen sich. Die eine Linie ist, dass Gott sich immer wieder bemüht, die Menschen, die sich von ihm entfernt haben, zurechtzubringen und zu retten. Der Sündenfall ist geschehen, die Menschen haben sich von Gott gelöst, sie mussten das Paradies verlassen. Und nun, ich sage es mal so ganz menschlich, versucht Gott immer wieder, den Menschen nachzugehen und sie zurechtzubringen und sie auf den richtigen Weg zu führen. Da kennen wir diesen Weg des Gerichtes. Die Sintflut ist vielleicht das Deutlichste, wo einfach die Menschen sich so weit von Gott entfernt haben, dass er sagen muss, jetzt muss ich sie vernichten. Und ein einzelner Mensch mit seiner Familie, der Gott gehorsam gewesen ist, mit dem will ich neu anfangen. Es hat nicht geklappt mit den Menschen. Jetzt müssen wir es nochmal neu versuchen. Es gibt auch andere Gerichte, etwa Sodom und Gomorra und so weiter. Wir kennen ja diese biblischen Berichte. Also der Versuch, wie gesagt, ich spreche menschlich davon, der Versuch Gottes, durch Gerichte die Menschen wieder zurechtzubringen. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Dann ein anderer Versuch, mit einem einzelnen Menschen und dann über ein Volk, das seine Nachkommen sein sollen, nochmal neu anzufangen. Die Erwählung Abrahams und das Volk Israel, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Also mit Abraham will er nochmal ganz neu anfangen. Es hat auch mit dem Gericht und mit der Sintflut nicht geklappt. Das ist nicht so gekommen, wie Gott es vorgesehen hatte. Also will er es nochmal anders versuchen. Jetzt will er einen Menschen herausholen, von dem er weiß, dass er ihm glaubt, dass er mit ihm eng in Verbindung ist und hofft, dass durch ihn die Nachkommen aus diesem Volk dann ihm gehorsam sind und dass durch sie dann die Auswirkung auf die anderen Völker ausgeht. Und dann hat das auch nicht geklappt. Wissen wir ja alle, können wir im Alten Testament reichlich nachlesen, immer wieder. Und dann haben die Menschen gar keine Vorstellung von Gott gehabt und wussten nicht, wie sie leben sollten. Dann hat Gott das Gesetz gegeben. Das ist auch nochmal so ein neuer Versuch, das Gesetz durch Mose. Sie sollen es wissen, so gefällt es Gott, weil es nicht aus ihrem Herzen herauskam, weil sie die Verbindung mit Gott nicht hatten, wie wir sie kennen, durch den Heiligen Geist gewirkt. Wussten sie gar nichts über Gott. Sie wussten nicht, wie sie mit ihm leben sollen. Und darum hat es Gott genau vorgeschrieben, das und das sollt ihr so und so machen. So und so halt sollt ihr handeln. Und immer wieder dabei auch der Hinweis darauf bei den verschiedenen Propheten, ich werde einmal das steinerne Herz aus euch nehmen, ein fleischendes Herz geben. Ich werde euch zu Menschen machen, die von Herzen freiwillig aus Liebe heraus Gott gehorsam sind. Und nicht nur, weil es im Gesetz vorgeschrieben ist. Das Gesetz war einfach eine Hilfskonstruktion, damit die Menschen besser Gott nachfolgen können. Aber wir wissen, es hat auch nicht geklappt. Und da, wo sie das Gesetz gehalten haben, möglichst penibel, genau, den Pharisäern etwa, da muss Jesus sie kritisieren und sagen, ihr habt nichts wirklich verstanden. Ihr habt die Liebe nicht verstanden, die Liebe zu Gott. Ihr habt nicht verstanden, worum es beim Gesetz eigentlich gehen soll. Hat das mit dem Gesetz nicht richtig geklappt? Wie gesagt, ich spreche menschlich davon. Und dann hat Gott die Propheten geschickt. Es reicht wohl offenbar nicht, dass er eine grundsätzliche Regel aufgestellt hat, wie die Menschen sich verhalten sollen. Sie machen es ja doch nicht. Und darum redet er ganz konkret in bestimmte Situationen hinein. Nicht nur allgemeingültig, sondern jetzt in diese politische Lage hinein und zu einzelnen Menschen, vielleicht auch zu Königen, die Verantwortung für die anderen hatten, die Propheten, in die jeweilige Zeit der Situation angemessen, mahnt und drängt sie immer wieder, auch mit Gerichtsworten, auch mit Worten der Liebe, der Verlockung, aber es führt alles in eine Sackgasse. Und Jesus unterstreicht das ja auch, als er später das sieht, also mit dem Abraham, die beriefen sich, wir sind ja Kinder Abrahams, was heißt das denn schon? Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Ihr könnt euch darauf nicht berufen. Das macht euer Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung. Oder das Gesetz. Jesus sagt immer wieder, dass das nicht reicht. Ihr verzehntet den Kümmel aus eurem Vorgarten. Aber das eigentlich habt ihr nicht begriffen. Oder ich sage euch, sagt er, es ist durch Mose gesagt worden, so und so. Ich sage euch, er überbietet das noch. Aber um mir deutlich zu machen, ihr könnt es ja doch nicht halten. So wird das nichts. So kann man das also sehen, dass diese ganze Entwicklung auf diesen einen Zeitpunkt hindeutet, wo klar wird, all diese Versuche bringen es nicht. Die Menschen lassen sich nicht mit Gott versöhnen. Sie lassen sich nicht rufen in den vollen Gehorsam Christi. Insofern ist also die Zeit erfüllt. Es ist offenbar geworden, all diese Versuche haben es nicht gebracht und darum sagt der Schreiber des Hebräerbriefes am Anfang seines Briefes, Gott hat zu den Vätern geredet auf allerlei Weise, zu den ganzen Zeiten hindurch, und damit ist alles das gemeint, was ich aufgezählt habe. Er hat immer wieder geredet und zuletzt hat er geredet durch seinen Sohn. Das ist das letzte Wort Gottes. All diese Worte, da haben sie nicht drauf gehört, es hat nichts gebracht. Und jetzt redet er noch einmal durch seinen Sohn. Jetzt ist die Zeit erfüllt, wo deutlich wird, es muss ein anderes Wort gesprochen werden. Das Wort Gottes ist selber auf die Welt gekommen, ist Fleisch geworden. Das ist also so die eine Linie. Ich habe immer wieder gesagt, ich spreche menschlich davon. Deswegen möchte ich auch diese andere Linie noch betonen, damit wir nicht die Vorstellung haben, das sei sowas wie das Prinzip von Try und Error, wie Sie kennen das, also wenn Sie mit Computer umgehen vielleicht oder so, das ist so ein Neudeutsch, das heißt Versuch und Irrtum, also man macht was, wenn es nicht klappt, dann muss man es eben nochmal anders versuchen. Das Prinzip von Versuch und Irrtum ist ein menschliches Prinzip, mit dem man irgendetwas erlernen kann, natürlich, aber es ist ein bisschen schwer vorstellbar, dass Gott nach dem Versuch von Fehlern und so Versuch und Irrtum mit uns Menschen umgeht. Darum ist es wichtig, dass wir auch diese andere Linie sehen, dass Gott von Anfang an schon wusste, was er vorhat. Dass er von Anfang an auf diese Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus hinweist. Wir haben da auch von gesprochen, jetzt auch im Gottesdienst, und ich hatte da einiges auch erwähnt, als ich diese alttestamentlichen Stellen gelesen habe. Es fängt schon bei 1. Mose 3 an, wo Gott zu der Schlange sagt, also ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Du wirst ihn in die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Also diese Verheißung auf diese Erlösung von all diesen Bösen in dieser Welt, die einmal kommen wird. Und dann die ganzen verschiedenen Prophezeiungen auf den Messias hin, muss ich jetzt nicht alles wieder aufzählen, verdichtet sich immer mehr. Psalm 22 habe ich neulich erwähnt, wo das bis in Einzelheiten hinein schon geschildert worden ist, was nachher in Jesus sich bewahrheitet hat. Oder eben Jesaja 53, diese wunderbaren Verheißungen auf die Erlösung durch den Menschensohn, der für uns eintritt. Also gegen Ende des Alten Testamentes immer stärker, bevor das Neue Testament einsetzt, immer stärker der Hinweis auf die Erlösung. Also es ist nicht so, dass Gott es mit diesen anderen Methoden, von denen ich gesprochen habe, versucht hätte und es hätte immer nicht geklappt. Das ist eine Linie, das ist auch wahr. Aber auf der anderen Seite ist diese Linie auch wahr, diese zweite Linie. Er hat nicht es versucht und es hat nicht geklappt, sondern er hat von vornherein gewusst, dass das so nicht geht. Sondern er hat eine andere Lösung gefunden, die er von vornherein im Auge hatte, nämlich, dass er seinen Sohn senden wollte. Und die, die im Alten Testament, im Alten Bund dafür einen Blick hatten, die sich mit der Schrift auskannten, die wussten das. Es muss kommen, dieser Erlöser muss kommen. All diese anderen Dinge, die Versuche Gottes mit uns Menschen, all die Gerichte und die Versprechen und das Gesetz und die Propheten und die Erwählung durch Abraham und so weiter, durch sein eigenes Volk, all das hat diese Lösung für die Grundprobleme der Menschen, für ihre Schuld nicht gebracht. Das hat uns alles nicht zu Gott hingebracht, so wie damals beim Turmbau, sie wollten zu Gott hinauf und wir sind nie hinaufgekommen, das hat nie geklappt. Aber Gott hat einen anderen Weg vorgesehen und darauf warteten sie. Und da denken wir natürlich wieder an Weihnachten, an Hanna, die im Tempel ist und wartete auf die Erlösung, wie es da geschrieben steht, oder Simeon, der den neugeborenen Jesus auf dem Arm hält und sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Er wusste, ich darf ihn noch sehen, Gott, das hat es ihm verheißen. Jetzt kann ich in Ruhe sterben, jetzt weiß ich, die Zeit ist erfüllt. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das sind diese beiden Linien, die wir durch das Alte Testament verfolgen können und die hier einen Schnittpunkt erreichen, die sich schneiden zu diesem Zeitpunkt. Und immer wenn so zwei Linien sich schneiden, dann wissen wir, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein besonders herausragender Zeitpunkt. Gottes Planung ist hier ans Ziel gekommen. Die Zeit ist erfüllt. Nun ist das Reich Gottes nah. Noch ist es nicht in der Vollendung da, weil Jesus noch nicht gestorben und auferstanden ist, aber es ist angebrochen. Er sagt ja mal zu Leuten, die um ihn herum standen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, er selbst ist mitten unter euch. Er, in ihm ist das Reich Gottes gekommen und angebrochen. Dass dieser Zeitpunkt nach unserer historischen Berechnung das Jahr Null ist, ist natürlich ein Zufall, das müssen wir nicht heilsgeschichtlich sehen, aber wir können darin natürlich einen kleinen Hinweis darauf sehen. Das Jahr Null übrigens auch nicht ganz genau. Wir wissen, dass es später von einem lateinischen Mönch errechnet worden und er hat sich da wahrscheinlich um 4 Jahre verrechnet, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Aber es ist ein kleiner Hinweis auf die Wichtigkeit dieses Zeitpunktes, dass von da an, von Null an, nach vorne die Zeit gerechnet hat und dass wir mit Minus davor, also vor Christus, zurückrechnen, wenn wir heute die Zeit berechnen. Wir wissen ja auch, dass es nicht der 25. Dezember war oder die Nacht vom 24. auf 25. Dezember, sondern das ist etwas, was wahrscheinlich die nördlichen Völker hier, die Germanen und Kelten, so unsere Vorfahren sich irgendwie ausgedacht haben, weil das eben die längste Nacht des Jahres und der kürzeste Tag ist. Und das war wahrscheinlich schon ein heidnischer Feiertag vorher. Aber sie haben das in das christliche Gedankengut mit hineingenommen, diese Vorstellung, es ist immer dunkler geworden, immer dunkler, immer dunkler und von einem bestimmten Zeitpunkt an, und man hatte ja die Sterne damals schon genau beobachten können, wird es plötzlich wieder heller, wird die Tage wieder länger und die Nächte kürzer. Und so ist eben durch Jesus das Licht in die Welt gekommen. Das ist der Grund, weshalb man den 25. Dezember für Weihnachten annimmt, aber das ist natürlich nicht historisch gesichert, ist auch nicht so wichtig. Aber jedenfalls, heilsgeschichtlich gesehen, ist das ein entscheidendes Datum, wo Gott auf die Welt kommt, wo die Ewigkeit Gottes sich mit unserer Zeit vereint, in unsere Zeit hineintritt und damit etwas Neues anfängt. Mir ist das darum so wichtig, dass wir diese zwei Linien sehen, die zu diesem Zeitpunkt hinführen, weil daran deutlich wird, also dieses, es ist nicht ein Fehler, den Gott macht, er macht einen Versuch, habe ich ja schon gesagt, und dann merkt er, das klappt nicht, dann versuchen wir was anderes. Aber ein bisschen was davon ist doch wahr, weil wir das immer wieder auch im Alten Testament lesen, dass etwa Gott seinem Volk Israel sagt, was soll ich nur tun mit euch Israel? Also es ist so wie ein Versuch, wie wenn Gott nicht mehr weiter weiß. Ja, wie kann denn der Allmächtige sagen, was soll ich euch tun? Also er hat doch die Allmacht, er kann doch bestimmen, er kann doch reinschlagen, wenn er will, wenn er es für richtig hält. Aber das ist eben das Besondere, dass wir an der Sorge, an der Liebe Gottes zu den Menschen sehen, er zwingt sie nicht. Er fragt sie, ja, was soll ich tun? Er ringt um sie. Er versucht mit allen möglichen Methoden, sie zu gewinnen, dass sie ihm freiwillig nachfolgen. Daran wird die Liebe Gottes besonders deutlich. Es reicht ihm nicht, dass er einfach uns unter Druck setzt und uns gezwungenermaßen in seine Nachfolge ruft. Das reicht ihm nicht. Er will, dass wir ihm aus Liebe folgen, dass wir freiwillig ihm gehören. Das ist diese Linie, aber auf die andere Linie legen wir genauso Wert zu wissen. Es ist eben doch so, dass er die Allmacht hat. Es ist sein Plan. Er ist nicht hilflos. Zwar ist er insofern hilflos, in Anführungsstriche, weil er uns nicht zwingen will. Er hat sich selbst diese Macht weggenommen. Er hat sich selbst seine Allmacht beschnitten an dieser Stelle. Er will uns nicht zwingen, weil er uns in Liebe gewinnen will. Aber er hat einen anderen Weg gewählt, von vornherein schon geplant, schon lange geplant. Er will seinen Sohn senden, der uns erlöst durch seinen eigenen Tod. Noch ein paar wenige Gedanken zu dem Thema erfüllte Zeit. So ein bisschen aus, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein bisschen aus philosophischer Sicht, nehmen Sie es mir nicht übel, also allzu philosophisch werde ich nicht, allzu physikalisch auch nicht, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, sich mal darüber Gedanken zu machen. Wir wissen ja, 100 Jahre Einstein oder 101 Jahre inzwischen, 1905 hat er seine erste Relativitätstheorie veröffentlicht. Zeit, wissen wir seitdem, ist eine Dimension, ein vierter Teil neben den drei räumlichen Dimensionen in dem sogenannten Raum-Zeit-Kontinuum. Entschuldigung, das ist das einzige Fremdwort, was ich jetzt gebraucht habe. Ich rede nicht mehr davon weiter. Aber wir können das jedenfalls auch als Laien einfach das gut vorstellen, dass das mit der Zeit so ist wie mit einem eindimensionalen Raum. Sie wissen ja, es gibt die drei Dimensionen. Eine Dimension ist der Strich und die zweite Dimension ist die Fläche und der Kubus oder jedenfalls der Raum ist dann dreidimensional. So ist aber die Zeit nicht, sondern die Zeit ist nur eindimensional. Es gibt nur die eine Richtung der Zeit von der Vergangenheit in die Zukunft. Eine Linie, davon können wir nicht abweichen. Dieser Gesetzmäßigkeit sind wir in unserer materiellen Welt alle unterworfen. Aber Gott hat diese Welt geschaffen, mit dem Raum und mit der Zeit. Und Gott ist dem Raum nicht unterworfen, darüber sind wir uns alle einig, sonst würden wir ja nicht sagen können, dass er allgegenwärtig ist. Sonst könnten wir niemals sagen, dass er hier ist und in Australien genauso oder hier und in Frankfurt genauso. Sonst könnten wir auch nicht sagen, dass er hier ist auf der Erde und genauso in einer fernen Galaxie, dann wäre ja Gott begrenzt. Gott ist überall. Und so wie er räumlich überall ist, ist er auch zeitlich überall. So wie Gott sagen kann, jeder Ort ist für ihn hier, so kann man auch sagen, jeder Zeitpunkt ist für ihn jetzt. Er ist nicht nur in diesem Ablauf der Zeit eingebunden, wie wir Menschen in unserer materiellen Welt, sondern für ihn ist die Zukunft jetzt und für ihn ist die Vergangenheit jetzt und natürlich die Gegenwart genauso. Gott ist nicht diesem Ablauf der Zeit unterworfen. Dass ich das jetzt nicht hier nur so philosophisch sage, so ein bisschen hochgestochen oder so, das mögen Sie mir bitte glauben und ich möchte das versuchen auch mit ein paar Bibelstellen zu belegen, die von dieser Besonderheit der göttlichen Zeit reden. Ich denke etwa an 2. Petrus 3, Vers 8. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist nicht nur so, dass etwas, was für uns wie ein Tag erscheint, für ihn wie 1000 Jahre, also dass er so ganz detailliert jeden Sekundenbruchteil genau sehen könnte, das wäre etwa die Konsequenz, sondern auch umgekehrt, was für uns wie 1000 Jahre erscheint, ist für ihn wie ein Tag. Ja, beides kann nach unserer menschlichen Logik nicht stimmen, das passt nicht zusammen. Aber nach göttlicher Logik, wenn wir wissen, dass für ihn die Zeit nicht so wie ein Faden ist, sondern wie ein Raum, er ist überall, er kann überall zu gleicher Zeit sein. Oder ein anderes Wort, was mir einmal sehr wichtig war, Sie kennen vielleicht noch diese Geschichte, dass Jesus sich mit den Juden streitet und sagt er, Abraham freute sich, meinen Tag zu sehen. Und dann regen es sich furchtbar auf, die Leute, und sagen, ja, wie denn, was denn? Also du bist kaum 30 Jahre alt und du bist Abraham kennen, das ist doch Unsinn. Nun wäre es schon etwas Besonderes und eine Offenbarung dessen, was Jesus wirklich ist, nämlich dass er aus der Ewigkeit kommt, wenn Jesus gesagt hätte, ehe Abraham war, war ich. Das wäre schon etwas Großartiges. Dann würde er nämlich damit deutlich machen, ich war damals schon, als der Abraham gelebt hat, in der Ewigkeit, in der Himmel, in himmlischen Welten, da war ich schon da und werde auch in Zukunft da sein. Aber Jesus sagt noch nicht mal nur, ehe Abraham war, war ich, sondern ehe Abraham war, bin ich. Merken Sie den Unterschied? Also für ihn ist auch die Zeit des Abraham jetzt gegenwärtig. Er ist, ich wiederhole es nochmal, er ist nicht in diesen Ablauf der Zeit, wie wir alle ihn kennen, wie wir alle ihm unterworfen sind, nicht eingebunden, sondern er regiert über alle Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und jede Zeit ist für ihn jetzt. Und als mir das mal so aufging, wir können uns gerne ein bisschen noch nachher, wenn Sie möchten, drüber unterhalten, dachte ich, ist das nicht großartig, dass dadurch auch viel verständlicher wird, was Jesus für uns getan hat, wenn wir sagen, ich stehe unter deinem Kreuz, Herr. Oder wenn wir singen, ich stehe an deiner Krippe hier. Dann ist das nicht nur eine Vorstellung, also ich male mir jetzt aus, wie das wäre, wenn ich jetzt in seiner Krippe stände, sondern ich kann das wirklich sagen, ich stehe an deiner Krippe hier, weil es für alle Zeiten gültig ist, diese Krippe und dieses Kreuz stehen zu allen Zeiten da, auch wenn es rein historisch gesehen, menschlich gesehen natürlich längst vorbei ist, 2000 Jahre her. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen, dass ich das sagen kann, zu jeder Zeit. Das ist das Besondere, das Großartige. Und das, wenn Jesus am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat und hingegeben hat, dass ich unterm Kreuz stehen darf, dass das für alle Menschen gilt zu allen Zeiten, die vor ihm gelebt haben und die nach ihm gelebt haben und noch leben werden. Das ist das Besondere, weil es nicht nur eine Zeit war für ein Ereignis für seine Zeitgenossen. Die Zeit war erfüllt in diesem Zeitpunkt, wo er am Kreuz starb, natürlich wo er auch geboren wurde, also diese Phase, wo er als Mensch auf der Erde war, da konzentriert sich alle Zeit dieser Welt. Nur so ist es auch verständlich und erklärlich, dass die Menschen, die vorher gelebt haben und von Jesus überhaupt nichts wissen konnten, durch ihn erlöst werden können. Durch seine Erlösung. Das wäre ja ungerecht gegenüber den Menschen, die vorher gelebt haben. Sie können alle durch ihn erlöst werden, weil es diese Begrenzung der Zeit, des Zeitablaufs eben für ihn nicht gibt. Und die nach ihm gelebt haben, wie wir dürfen wissen, dass er heute für uns da ist, dass er heute für uns gestorben ist, heute auferstanden und dass wir mit ihm heute leben können. Es ist nicht ein historisches Ereignis nur, es ist auch ein historisches Ereignis, aber nicht nur. Es ist für alle Zeiten gültig und jeder Mensch darf sich an ihn wenden und darf das für sich annehmen. Das sind keine müßigen Gedankenspiele, denke ich, sondern das ist etwas Großartiges, ein Geheimnis, das uns die Schrift oft nur andeutet. Es gibt ja viele Geheimnisse, die wir einfach nicht genau erklärt finden in der Bibel, weil man sie gar nicht erklären kann, weil Gott ja in einer ganz anderen Welt lebt, die außerhalb unserer Denkweise und unserer Erfahrungswelten besteht. Wir können das alles nicht ohne weiteres verstehen. Darum redet sie in Bildern davon, die Bibel, aber in Andeutungen, denen wir nachspüren dürfen, wo wir darüber nachdenken dürfen und im Gebet auch um Leitung durch den Heiligen Geist bitten dürfen, dass wir dem näher kommen, damit sich dieses große Geheimnis Jesu Christi uns mehr und mehr aufschließt, damit wir etwas davon verstehen, dass es uns mit hineinnimmt. Wo sich also Ewigkeit und Zeit treffen, wo also diese unbegrenzte Zeit, die Ewigkeit, Klammer auf, was wir unter Ewigkeit verstehen, ist ein bisschen anders, als was die Bibel versteht. Die spricht ja auch von Äonen, das ist also ein bisschen etwas anders, aber wir wollen uns damit jetzt nicht ausführlicher beschäftigen, da reicht auch die Zeit nicht für. Aber diese, sagen wir mal, die Zeitlosigkeit Gottes, also die Unabhängigkeit von dem eindimensionalen Zeitstrom, wo die Zeitlosigkeit Gottes, die Ewigkeit in diese gebundene Zeit, diese verengte Zeit, den Ablauf der Zeit hineinkommt, da ist für uns erfüllte Zeit. Die Zeit ist erfüllt. Die Ewigkeit ist in die Zeit eingetreten. Und wir Menschen, die wir als Menschen noch der Zeit unterworfen sind, diesem Ablauf von gestern bis morgen, wir dürfen etwas von der Ewigkeit Gottes in unser Leben hineinbekommen, dadurch, dass Christus zu uns gekommen ist, wo sich Ewigkeit und Zeit treffen, da ist die Zeit erfüllt. Und wo der ewige Gott Mensch wird, zeitgebundener Mensch wird, da ist die Zeit erfüllt. Amen. Ja. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir stehen vor diesen Geheimnissen, die wir letztlich nicht verstehen können. Aber wir können sie angedeutet finden in deinem Wort, wir können darüber nachdenken, wir können darüber beten, wir können uns davon beschenken lassen, wir können staunen, dass da noch so ungleich viel mehr ist an Geheimnissen, die wir gar nicht durchschauen können, aber die du uns andeutest, um uns Freude zu machen, Vorfreude zu machen auf dich, um uns heranzuziehen an dich, um uns zu locken, um uns Vorfreude zu machen auf die Ewigkeit bei dir. Wir danken dir, dass du aus deiner herrlichen, ewigen Welt, deiner unbegrenzten Welt, in unsere Beschränktheit, in unsere Gesetzmäßigkeit hineingekommen bist und damit uns frei gemacht hast, dass du uns das ewige Leben gibst, die Freiheit von allem, was uns zwingt, damit wir fähig sind, an deiner Ewigkeit teilzuhaben. Amen.